digital und real. Digitale Begegnung von echten Menschen mit dem echten Gott. Herzlich willkommen bei Digital und Real, dem Podcast der Region Digital von der Allianz Mission. Ich freue mich, euch herzlich willkommen zu heißen zur zweiten Episode von Digital und Real. Genau genommen ist die erste richtige. Und zwar nehmen wir euch hier mit rein in ein Interview, das ich bei einem unserer Meetups von Cloudkirche mit Hanno Terbulkin geführt habe. Cloudkirche ist ein Netzwerk für Leute, die digital Gemeinde gründen oder Teil von digitalen Gemeindegründungen sind. Und Hanno Terbulkin hat ein Buch geschrieben über digitale Gemeinde. Lasst euch mit reinnehmen in das Interview. Viel Spaß und danke, dass wir verbunden sind. Lieber Hanno, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, spontan Ja gesagt hast auf meine Anfrage. Hanno, du hast schon eine Menge Weg hinter dir. Du hast Journalismus in Leipzig studiert, du warst und bist in ganz vielen Rollen unterwegs, du warst Leiter bei evangelisch.de, du warst Leiter digitale Kommunikation im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, bist Country Manager Dach bei Church Desk und nebenher machst du auch noch ehrenamtliche Dinge wie du bist im Präsidium des Evangelischen Kirchentags, bist Beisatz im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugend und Vorsitz im Beirat des Verbands christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Wenn man das alles liest, ahnt man, dein Leben ist nicht langweilig und man fragt sich, oder ich frage mich, wo ist denn so in all dem da rote Faden? Also was ist die verbindende Berufung, der du Gott in all diesen Aufgaben und Rollen folgst?
Erstmal danke, dass ich da sein kann, Simon. Ich finde es schön, dass du diese Frage auspickst aus meinem langen Lebensweg, der ja nun auch viele Wege genommen hat. Im Bundesrat des VCP bin ich schon jetzt nicht mehr, das war ich mal, aber das gehört natürlich unmittelbar dazu. Und wenn du fragst danach, welcher Berufung folge ich da, dann ist es tatsächlich, sind es eigentlich zwei. Es ist zum einen die evangelische Kirche in ihren Ausprägungen, insbesondere mit dem Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die mir immer wieder Gemeinschaft gezeigt und gegeben haben, die mich auf diesem Weg begleitet hat. Also es hängt ganz viel mit den Menschen zusammen, mit denen ich auf diesem Weg gefunden habe. Und zum anderen ist mir dann bei einer sehr religionskritischen und auch offenen Jugend irgendwann auch nochmal sehr deutlich geworden, dass die wichtigste Lektion oder die beiden wichtigsten Lektionen eigentlich sind, dass wir als Menschen die Last der Welt nicht auf unseren Schultern tragen, weil es da noch jemanden gibt, der sie für uns trägt und mit uns trägt. Und dass das Gebot, den Menschen zu lieben, so wie er ist, einen sehr, sehr weit bringen kann im Leben, nämlich genau in dem Zusammensein mit all diesen Menschen, die einem auf diesen Teilen des Weges begegnen.
Okay, danke für den Einblick. Was waren denn für dich so erste Berührungen mit Formen digitaler Kirche, wozu du ja ein Buch verfasst hast?
Genau, also das ist tatsächlich dieses Buch Vernetzt und zugewandt, digitale Gemeinde gestalten, liegt mir und meinem Mitautor Philipp Greifenstein schon seit ein paar Jahren auf der Seele. Aber nicht erst seit ein paar Jahren und seit der Corona-Pandemie ist uns dieses Thema digitale Kirche ans Herz gewachsen. Ich bin damals 2009 zu evangelisch.de gegangen. Da war ich gerade fertig mit dem Journalismus studieren und bin dann als Journalist dort ins Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik gegangen und habe da für mich schon entschieden, also A, ich möchte definitiv nicht bei einer Papierzeitung sein, weil ich die damals schon für ein Geschäftsmodell und ein Modell auf dem absteigenden Ast gehalten habe und B, liegt es mir doch sehr nahe, diese evangelische Perspektive und evangelische Publizistik mit zu unterstützen. Und in dieser Zeit, da 2009, das waren, glaube ich, so die ersten richtigen Berührungspunkte mit dieser digitalen Kirche in ihrer tatsächlichen Ausprägung als eine Gruppe von Menschen, die sich fast ausschließlich über digitale Kanäle trifft. Also zuvor ist das ganze Thema Pfadfinderei, ich war dann im Online-Journalismus vorher und bei der Pfadfinderei ist es aber etwas sehr Haptisches, ne? Wenn man sich mit Pfadfindergruppen trifft und auf Fahrt und Lager geht, das ist etwas sehr Körperliches, was Physikalisches. Ja? Und dann aber auch eine
Wow, sehr gut.
Gemeinschaft, die über Distanz lange hält und die man digital weiter stützen kann. Wenn man sich einmal in so einer haptischen Gemeinschaft zusammengefunden hat, ist es sehr leicht, diese Bewegung auch digital fortzuführen. Und gleichzeitig habe ich aber eben auch viele Schulfreunde gehabt, die ich eben damals noch über Online-Foren, mit denen ich über Online-Foren noch in Kontakt war. War aber dann noch nichts Kirchliches. Und bei Evangelisch steht 2009 hat sich das dann damals in dieser Twitter-Bibel-Aktion auf einmal auch zu einem Community-Bild verdichtet, wo ich gesehen habe, okay, man kann diese Formen von Vergemeinschaftung auch definitiv im digitalen Raum komplett abbilden. Genau, das war so, also ich würde so sagen, 2009 mit der Twitter-Bibel-Aktion von evangelisch.de hat sich das so als Kirche, als digitale Kirche zum ersten Mal so richtig manifestiert.
Aha, du hast schon gesagt, es war dir oder euch beiden Anliegen, ein Buch dazu zu verfassen. Und meiner Wahrnehmung nach ist das zumindest so in der expliziten Ausrichtung das erste Buch dieser Art im deutschsprachigen Raum. Warum habt ihr das geschrieben? Also, dass sich das fasziniert, ist deutlich geworden. Aber warum dieses
Naja,
Buch?
ja, das ist eine gute Frage. Also diese Frage kriegen wir, also Philipp Greifenstein, mein Co-Autor, der Herausgeber vom Online-Magazin Die Eule, und ich, wir saßen 20, wann muss es gewesen sein, 2022 oder doch 2022 im Frühjahr, saßen wir bei einem Frühstück in Berlin, saßen draußen, weil es war noch wieder Corona-Maßnahmen und es war kalt und wir haben da draußen vor dem Café reingesessen und festgestellt, wir wollen beide ein Buch schreiben. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet, was wir eigentlich schreiben wollen. Und dann haben wir eigentlich festgestellt, eigentlich wollen wir das gleiche Buch schreiben. Und dann haben wir uns gesagt, na, dann lass uns das doch zusammenschreiben. Und das kam tatsächlich aus diesem Bedürfnis, die Beobachtung, die wir beide gemacht haben in diesem Raum digitale Kirche, Digitalisierung und Gemeinde aus den letzten, also dann zuvorgehenden sozusagen 10 Jahren oder 12 Jahren, dann auch mal in eine Form zu fassen, die dieses Wissen weitergibt. Denn wir haben, so, das ist der eine Teil der Frage. Die andere Frage, die Leute uns immer stellen, warum habt ihr ein Buch, also nicht, warum habt ihr dieses Buch geschrieben, sondern warum habt ihr ein ganz klassisches, gedrucktes Buch mit eben einem Verlag veröffentlicht, das
Ja.
man als Papierbuch und als E-Book kaufen kann?
Berechtigte Frage.
Ja, und eine Antwort ist tatsächlich, dass dieses Wissen um Digitalität und den Umgang mit Digitalisierung überall vorhanden ist, aber in ganz vielen Einzelteilen als Mosaik, als Puzzle existiert und jeder Mensch, der sich damit beschäftigt und auch für seine eigene Kirche und Gemeinde fragt, wie mache ich das jetzt, sich dieses Puzzle selbst zusammensetzen muss. Und wir haben uns gedacht, wir wollen dem Ganzen mal eine Form geben, wo man sagen kann, so für die nächsten 5 bis 6 Jahre hält das, was da drin steht, inhaltlich auf jeden Fall stand und die Prinzipien auch noch länger. Und das wollten wir gerne mal in eine schlüssige, stringente Form bringen, die man auch weitergeben kann, die man einmal sowohl einmal lesen kann, verstehen und sagen, okay, das ist ein Leitfaden, der mich leiten kann in diesem Umgang mit Digitalität. Und zum anderen aber auch tatsächlich ein Buch ist, wo, das ich aufschlagen kann und in verschiedenen Kapiteln nachschlagen kann. Wie war das denn noch mit den Hinweisen zu Social Media? Was muss ich bei Podcast beachten? Wie war das mit den wichtigen Dingen? Und aus dieser Kombination haben wir dann dem Neukirchner Verlag das Buch vorgeschlagen und die haben gesagt, das klingt super, machen wir.
Okay, sehr schön. Ja, schauen wir rein in dein Buch. Genau, wenn man es aufschaut und sich so ein bisschen die Kapitel da anschaut, dann stellt man fest, du machst einen ganz grundlegenden Rundgang. Also einen Rundgang durch das Thema digitale Kirche insgesamt, vom Werdegang von Ängsten und Chancen, Digitalisierung, über Digitalisierung an sich und im Kontext christlicher Kirche bis zu aktuellen und zukünftigen Ausdrucksformen. Gehst damit wirklich so von der Gemeinde-Homepage bis zur künstlichen Intelligenz deinen Weg. Du hast schon hast angedeutet, dass dieses Buch ein Stück weit auch ein Leitfaden oder ein Wegweiser ist für Leute, die aus der analogen Welt losgehen wollen in Richtung der digitalen Welt im Kontext von Kirche. Was sind Vorbehalte gegenüber digitaler Ausdrücke oder Formen von Kirche, die dir in deinen Begegnungen am meisten begegnen? Und was antwortest du ihnen?
Der Klassiker ist ja immer, wozu brauchen wir das?
Ja.
Und der zweite Klassiker ist, das ist uns alles zu kompliziert. Und ich war neulich auf einer Gemeindemesse in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, wo maßgeblich neu gewählte Kirchenvorstände eingeladen waren. Und an unserem Stand, also dem Churchdesk-Stand, besuchten uns zwei ältere Damen, die gerade in den Kirchenvorstand gewählt wurden und erzählten ganz fröhlich, ach, ist ja alles interessant. Wir haben ja auch noch keine Webseite bei uns in der Gemeinde. Wir haben ja niemanden, der das macht. Das ist immer zu kompliziert. Könnt ihr uns da helfen? Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass jemand im Jahre 2023 sagen kann, ach, wir haben ja noch gar keine Gemeinde-Webseite. Das kann nicht sein. Das ist einfach sozusagen, wenn Kirche in dieser digitalisierten Welt oder in einer Welt, die maßgeblich von digitalen Ausdrucksformen geprägt ist und wo der erste Zugang zu Wissen die Google-Suche ist, einfach, wenn Gemeinden da sagen, auch uns findet man nicht, das ist uns zu kompliziert, dann ist grundsätzlich was falsch. Dann fehlt einfach ein Grundverständnis der Notwendigkeiten, sich in dieser Welt tatsächlich zu bewegen. So. Und das ist so ein wesentlicher Vorbehalt. Und der andere ist, ja, wozu brauchen wir das eigentlich? Das funktioniert ja alles. Wir haben unsere Gottesdienstbesucher, wir haben unsere Kreise, wir haben unsere Hauskreise, wir haben unsere Bibelgruppen, wir haben unsere Jugendarbeit, unsere Pfadfinder, ist doch alles gut. Dabei verkennen die Menschen aber, wenn sie das so betrachten, dass diese Ausdrucksform von ich gehe in eine Gemeinde und mache dort etwas, die der letzte Schritt einer Reise in diese Gemeinschaft ist. Und davor sind ganz viele andere Anknüpfungspunkte, nicht von alleine kommen und die sind digital so viel vielfältiger als analog, dass man sie einfach nicht ignorieren kann. Man darf sich diese entgehen lassen, Menschen in ihrem Alltag zu berühren, um zu gucken, können wir denen noch ein anderes Angebot machen, das dahin mündet, dass sie Teil dieser Gemeinschaft sein wollen. Und das ist auch noch relevant, dass man auch ganz klar sagen muss, das ist auch okay, wenn jemand nur Teil einer Online-Gemeinschaft oder nur online Teil dieser Gemeinschaft sein möchte, teilweise Teil dieser Gemeinschaft. Also es gibt keine Notwendigkeit sozusagen auf die Engverpflichtung, du bist Mitglied bei uns oder darfst nur vollwertiges Gemeindemitglied sein, wenn du jeden Sonntag im Gottesdienst bist. Das entspricht nicht mehr der Lebensrealität von Menschen, die sich mit Spiritualität, mit Glaube, mit Christentum, mit Bibel, mit Jesus, mit Gott auseinandersetzen. Auch die Gläubigen sind nicht. Das muss man einfach ganz klar konstatieren, da muss man einfach die Lebenswelt anerkennen. So funktioniert es nicht.
Da bin ich ganz bei dir. Was schon ein bisschen anklingt bei dem, was du sagst, ist, zum einen, wenn wir Leuten den Weg in digitale oder analoge Gemeinschaft zeigen wollen, müssen wir wissen, von wem wir eigentlich reden. Damit beschäftigst du dich gerade so im Thema, im Kapitel Social Media kommt es viel vor, dass du über klare Zielgruppen sprichst und dann auch darüber, wie gelingt das denn, dass Leute, die sich da digital begegnen, tatsächlich auch Gemeinschaft erleben. Also nicht nur erleben, dass sie mit Posts über die nächste Veranstaltung zugekleistert werden, sondern dass da dass in Communities echte Gemeinschaft passiert. Community Building ist dazu das Stichwort, das für uns als Leute, die über digitale Gemeinde nachdenken, die sozusagen ihren Lebenspunkt erstmal in der digitalen Welt hat, natürlich ein Knackpunkt. Was sind deine Erfahrungen, was hilft, damit Online-Angebote genau das leisten können, echte Community zu sein?
Also erstmal vorausgeschickt ist es schon mal gut, wenn Leute überhaupt mit den Veranstaltungsangeboten ihrer Gemeinde versorgt werden. Ne? Das ist nämlich auch gar nicht mal selbstverständlich, aber dringend, aber eine notwendige Voraussetzung, dass sie überhaupt erfahren, was geht da. Und wenn du fragst sozusagen, wie kann ich online diese Vergemeinschaftung hin zu einer Gemeinde, also von einer Community zu einer Gemeinschaft zu einer Gemeinde schaffen? Dann ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den man dabei beachten sollte, erstens, dass immer jemand da ist, der Zeit und Aufmerksamkeit und Sorgfalt auf diese Gemeinschaft richtet. Also ein Moderator, eine Pastorin, ein Pfarrer, eine ehrenamtliche Moderatorin, die dafür sorgen, dass immer jemand da ist. Und zwar zu den Zeiten, zu denen die Menschen da sind und nicht zu den Zeiten, zu denen die Gemeinde da ist. Das gilt für die Offline-Gemeinde genauso wie auch für die Online-Gemeinde. Also konkretes Beispiel, wenn ich jetzt auf eine spezifische Plattform setze, wenn ich also zum Beispiel einen Discord-Server aufmache und sage, da möchte ich digitale Gemeinde bauen, dann muss ich dafür sorgen, dass es eine anständige Moderation gibt. Wenn ich das über Livestreaming mache, dann muss ich sozusagen vorhersehbar sein, wann ist die Person online. Und es braucht sozusagen in den Personen, die sich um die Gemeinschaft kümmern, einen Nukleus, um den diese Community herum wachsen kann. Also Menschen folgen Menschen gilt im Digitalen noch viel mehr als im Analogen, weil es im Digitalen eben keinen physikalischen Ort gibt, wo man sich zufällig trifft. Sondern wenn ich mich digital in einer Gemeinschaft anschließe, dann tue ich das, weil da Menschen sind, die ich interessant finde, Menschen, die mich spirituell bereichern, Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, die kümmern sich um mich. Menschen, bei denen ich mich wohlfühle, schlicht und einfach. Und das ist etwas, was nur hergestellt werden kann, wenn da Menschen sind, die sich dieser Aufgabe auch ernsthaft stellen.
Ja, das deckt sich mit meiner Erfahrung in der digitalen Gemeindegründung der Bitterkirche, dass es einfach viel Zeit braucht, Zeit in Mensch zu investieren. Und das ist letztlich im analogen Leben wie im digitalen ganz ähnlich. Ja.
Und das ist ja auch kein neues Phänomen, ne? Also wenn man sich mal anguckt, wie sich die Entwicklung von Online-Foren gestaltet hat, die früher in WBB-Boards und Bulletin-Boards und ähnlichen stattfanden, wo man also wirklich einfach Foren-Threads geschrieben hat, die Älteren unter den Zuhörenden werden sich vielleicht daran noch erinnern, dann kam der Aufstieg von Reddit, auch das kleine Communities oder sehr große Communities, aber immer um ein spezifisches Thema oder um spezifische Menschen herum. Und jetzt haben wir Discord-Server als Ersatz oder als Variante dieser früheren Internetforen und gleichzeitig Influencer, die live oder zeitversetzt Content produzieren, worum sich Menschen wiederum auch gruppieren. Das hängt immer daran, also diese Communities funktionieren immer nur dann, wenn die Menschen, die sich diese Communities zu eigen machen, auch für diese Community da sind. Und das finde ich, wenn das mal nicht zusammenpasst, dann gehen die Community-Mitglieder auch wieder. Wenn sie das Gefühl haben, hier sind nicht die Leute, die meine Bedürfnisse erfüllen, dann suche ich mir wen anders. Weil diese Schwelle zum Wechsel woanders hin ist halt extrem gering im Digitalen. Das ist eben gerade bei Instagram, ne? Wenn ich irgendwie, wenn sich ein Instagram, also Instagram ist im Moment halt die Social Media Plattform, wo das meiste im Bereich digitale Kirche stattfindet. Wenn da jemand sich radikal ändert auf einmal, dann wandern auch die Community ab. Dann sagen die Leute, du bist nicht mehr der, den ich mal mochte, ich will dir nicht mehr folgen. Und dann kommen aber andere dazu, die sagen, ich finde dich jetzt aber gut. Ne? Und ja,
Ja, da wird es auch
aber
ganz schnell garstig.
da wird es auch ganz schnell garstig, weil sich die Menschen, die sozusagen von Anfang an da waren, auch tatsächlich ein Stück weit verraten fühlen. Und da ist das Stichwort dazu ist parasoziale Interaktion oder parasoziale Beziehung. Die haben natürlich auch entwickeln ein Anspruchsdenken gegenüber der Person, die da auf der anderen Seite sitzt, das durch gar keine Beziehungsform gedeckt ist, aber trotzdem für die Zuhörenden oder die Followerinnen und Follower ganz wichtig ist. Die haben halt das Gefühl, ich kenne diese Person, weil sie mir so viel von sich erzählt. Und wenn sie dann was tut, was einem selber nicht gefällt, und dann schreibt so ein Follower dieser Person eine garstige Nachricht und dann sagt die, wer bist du überhaupt? Ja, und das ist natürlich eine sehr große Ungleichheit in der Beziehung, weil es eben für so Influencer, die ja auch Nukleus von so Online-Communities sind, einfach auch unmöglich ist, 80.000 Menschen zu kennen. Das geht halt einfach nicht. Oder sei es,
Klar.
oder 15.000, oder 8.000, oder 5.000, ne? Kannst du nicht wissen. Du kennst die 10, 15, 20, vielleicht 100, 120, die immer posten. Von denen hast du zumindest schon mal, die hast du zumindest wiedererkannt. Alle anderen, über die weißt du gar nichts und die wissen viel über dich als Influencer, als Mensch, der da diesen Nukleus bildet. Das ist eine Umkehrung von analoger Gemeinde, so wie es früher war. Ne? Eine der Lieblingsthesen von Tobias Sauer vom Ruach-Netzwerk. Diese Asymmetrie der Beziehung und des Wissens übereinander, die kehrt sich um. Es gab eine Zeit, da wussten die Pfarrerinnen und Pfarrer vor Ort eigentlich alles über ihr Schäfchen, aber deren Privatleben, also das Pfarrers Privatleben, das blieb privat. So, und jetzt kehrt sich das um. Ja, wenn man das in der Online-Gemeinde hat, dann muss ich als Pfarrperson oder als Influencer oder wie ich mich nennen möchte oder als Gemeindegründer, muss ich mich da vorne hinstellen und ich muss mich erstmal öffnen. Ich muss erstmal hingehen und sagen, hier bin ich. Wer möchte auch hier sein? Dass sie sagen, oh, ihr seid hier alle, ich übernehme jetzt die Funktion des Pfarrers. Und das muss einem gegeben sein. Und das ist, glaube ich, das Schwierige an digitaler Gemeindegründung, dass jemand sagt, hier bin ich in allem, was ich bin. Und ich öffne mich zu euch und ich gehe das Risiko ein, dass nichts zurückkommt. Und ich dann da hineingegeben habe, aber es kommt keine Community zurück. Passiert meistens nicht. Irgendwer kommt immer. Aber du weißt halt nicht, wer es ist.
Ja, das stimmt. Genau, ich würd dazu sagen, dass, also ich nehme wahr, dass in digitaler Gemeinde es einen sehr viel bewussteren Anlauf braucht, dass es zu, sag ich mal, zu Socializing kommt im engeren Sinn der Sache. Also, dass man etwas von sich, von seinem Umfeld zeigt. Das braucht eine Moderation, es braucht eine Heranführung, es passiert nicht von selber. Auf der anderen Seite erlebe ich auch in mancher analoge Gemeinde, wo ich unterwegs bin, ein ganz hohes Maß an Anonymität, dass einer Online-Community wirklich miteinander gehen gelernt hat, nachsteht, würde ich sagen. In deinem Buch beziehst du dich hauptsächlich auf Formen hybrider Gemeinde, wie ich das nennen würde, also analoge Gemeinde, die auch digital lebt. Welche Chancen und welche Begrenzung siehst du für rein digitale Gemeinde? Und welches Kapitel würdest du in die zweite Fassung des Buches zu digitaler Gemeinde dann noch reinschreiben wollen?
Philipp und ich haben das ganz bewusst gemacht. Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen nicht das Handbuch Digitale Kirche schreiben, sondern wir möchten ein Werk schaffen, das den Menschen, die jetzt schon Gemeinde sind, einen Weg in die Digitalisierung ebnet. Das war uns ganz wichtig, weil wir da den Bedarf sehen. Denn es geht, diesen Gemeinden fehlt einfach ganz oft das Handwerk und die fehlen die Grundlagen, um auf digitalen Wegen zu präsentieren, digitalen Werkzeugen zu präsentieren. In der Digitalität zu leben, in allem, was das mit sich bringt. Also Abbau von Hierarchiestrukturen, Erwartungen von Nutzerinnen und Nutzern und so weiter. Das steht alles. Aber die entscheidende ist, dass wir gesagt haben, wir wollen tatsächlich diesen analogen oder diesen physikalischen Gemeinden den Weg leichter machen in die Digitalität hinein. Ich glaube, jemand, der bewusst sagt, ich möchte digitale Gemeinde sein, den müssen wir animieren. Dem müssen wir auch nichts beibringen. Denn die Menschen, also Philipp und ich, müssen diesen Menschen beibringen. Denn die Menschen, die sagen, ich möchte das, die tun das immer aus einer ohnehin schon plattformbezogenen Motivation heraus. Und die sind auch, was das Bedienen von digitalen Werkzeugen angeht, also sei es Discord, Twitch, Instagram, TikTok, sogar Facebook nach wie vor, Newsletter, Webseite, die sind zumindest in ein oder zwei oder drei Bereichen davon ziemlich fit. Und selbst wenn es nur in Anführungszeichen Zoom-Gottesdienste sind, ist das auch eine Form von Online-Streaming. Und die haben ganz oft keine technischen Herausforderungen, die sie schon selber gelöst haben, sonst würden sie gar nicht in diesem digitalen Space sich aufhalten. Und deswegen sehe ich also an der Stelle keine Begrenzung, was das Digitale, also was die technischen Begrenzungen angeht. Ich glaube, auf technischer Seite sind die Menschen, die eine digitale Gemeinde im Internet gründen wollen, schon gut versorgt, sonst würde sie das nicht. Kämen Sie gar nicht auf die Idee, im Metaverse sich aufzuhalten oder in eine Minecraft-Gemeinde zu gründen oder was auch immer jemand tut. Ja. Ich warte ja noch auf den ersten Roblox-Prediger, der irgendwann mal da versucht,
Gibt es schon.
Gottes Wort zu verbreiten. In Roblox, wirklich.
Es gibt eine Roblox-Gemeinde, die von einem 13-Jährigen gegründet worden ist und zwischenzeitlich 15.000 Mitglieder hatte, wobei man Mitgliedschaft da in der Wortwahl vielleicht mal in Frage stellen muss, aber das gibt es tatsächlich schon.
Siehst du, das wusste ich noch nicht. Das ist auch spannend. Schön. Schön. Alle da draußen, die sich fragen, was zur Hölle ist Roblox? Wenn ihr 12-jährige Kinder habt, fragt die. Ansonsten ist Roblox eines der drei größten Videospiele der Welt und zeichnet sich maßgeblich dadurch aus, dass man in diesem Kontext von Roblox auch eigene Spiele, eigene Welten erstellen kann, in denen man sich dann bewegt. So als kurzen Abriss, für alle, die das noch nicht kennen. Genau, also technische Hürden sehe ich da keine. Ich sehe tatsächlich eher die Hürden dabei, dass die Erwartungen von den Menschen, die digitale Gemeinde gründen, genau auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, nämlich die Möglichkeit und die Fähigkeit, dass Menschen auch einfach wieder weggehen, dass die Bindung nicht so schnell so stark ist und dass sie eine viel größere Bandbreite an Bindung haben, dass es Menschen gibt, die dem sehr eng folgen und die immer überall dabei sind, die auch zum harten Kern gehören und gehören wollen. Dass es aber eine Vielzahl von Menschen gibt, die mal da sind und mal nicht und die sozusagen Gelegenheitsbesuche verbleiben. Und ich glaube, davon gibt es dann deutlich mehr. Und man muss sich hüten davor zu erwarten, dass sozusagen, dass man 50% oder 60% oder 70% derjenigen, die da kommen, tatsächlich konvertieren kann, dazu auch da zu bleiben. Sondern da muss man eher mit so Konversionsraten, also technisch gesprochen, Marketing technisch gesprochen, mit Konversionsraten und Umwandlungsraten rechnen, die im gängigen Marketingumfeld existieren, die also irgendwo, wenn es richtig gut läuft, bei 8 bis 10% liegen und sonst bei 2 oder 0,2%. Das heißt, also ich glaube, das ist die größte Herausforderung und auch die Limitation von digitaler Gemeinde zu akzeptieren, dass die Bindungskräfte sehr unterschiedlich sind, sehr personalisiert und einzeln und dass man seine eigenen Erwartungen entsprechend anpassen muss.
Ja, das deckt sich teilweise mit meinen Erfahrungen, genau. Das ist halt viele Leute, dass die reinkommen. Also nochmal deutlich mehr als Leute ins Gemeindehaus reinstolpern. Genau, dass die Leute aber halt schnell auch wieder weg sind. Mal ganz
Wo siehst
persönlich, ja.
du denn diese Begrenzung? Ich meine, du bist ja in dem Bereich aktiv. Ihr macht ja digitale Gemeindegründung. Ihr wollt auch komplett digital sein. Wo siehst du da die Begrenzung? Das würde mich tatsächlich auch interessieren.
Ich sehe die Begrenzung, also am meisten im Community Building. Also das heißt, den Übertrag zu schaffen, dass jemand, genau das, was du sagst, er findet den Weg rein, stolpert rein, es kommt zu dem Punkt, wo er das erste Mal was von sich zeigt. Sei es, dass er das Kamerabild anmacht, sei es, dass er in einer der Kommunikationsmöglichkeiten der Gemeinde bei uns, dass eine App, sag ich mal, mit Leuten Kontakt aufnimmt und schreibt, dann irgendwann den Schritt dahin geht, in irgendeiner digitalen Community anzukommen. Sei es, indem er selber etwas beiträgt, mitgestaltet, sei es, indem er an irgendeinem Angebot teilnimmt. Also sozusagen genau diesen Überschritt zu machen aus dem Anonymen heraus, und was wirklich Persönliches, da, wo ich wirklich anfange, Beziehungen zu pflegen. Das erlebe ich als die größte Herausforderung. Und dann, zu Neudeutsch gesprochen, pop the bubble, aus der eigenen kleinen Bubble rauszukommen. Also das heißt, die Leute, die ich mit meiner digitalen Kirche erreichen möchte, wo ich idealerweise eine Vorstellung von haben sollte, haben wir letztes Mal beim Meetup ein bisschen drüber gesprochen, die auch tatsächlich zu erreichen. Das kann ganz technisch über Online-Werbung sein, es kann ganz analog über persönliche Empfehlungen sein. Genau, aber die Leute so zu erreichen, dass sie sagen, ich docke hier an, ich will hier Teil einer Community werden und das wird Teil meines ganz realen Lebens. Die Chance sehe ich da dann darin, dass das sehr viel einfacher als analoges Gemeindeleben halt auch Teil des Alltags sein kann. Eben kein Sonntagsgeschäft ist, sondern kleine Einheiten geistlicher Gemeinschaft bietet, die durch die Woche begleiten.
Ich glaube, ganz wichtig dabei ist, dass man sich aber auch ehrlich macht, ne? Dass man
Ja,
also,
auf jeden Fall.
was nie funktioniert, das funktioniert, das haben wir auch im Buch nochmal beschrieben, was nie funktioniert, ist sozusagen nach außen ein Bild abzugeben, dass diese eher breite Werbemasse erreicht und dann zu sagen, ach, jetzt haben wir dich, jetzt bist du quasi reingefallen oder bist du verhaftet hier und musst Teil dieser Community werden, die enger gefasst ist, als wir das nach außen hin eigentlich präsentiert haben. Das funktioniert nicht, weil dann fühlen die Leute sich halt von vornherein verarscht. Dann gehen sie halt auch einfach schnell wieder weg, weil sie ja
Das
natürlich auch
ist
schnell
so.
wieder weggehen können. Also das wäre so ein Rat, den ich immer allen mitgeben würde und sagen, macht euch von Anfang an ehrlich. Seid ehrlich damit, wer ihr seid, seid ehrlich damit, was ihr wollt und schaut, wen finden wir, wer ist diese Community. Weil was nicht funktioniert, ist, gegen die eigenen Überzeugungen zu versuchen, eine Gemeinschaft aufzubauen. Das
Ja.
geht nicht. Dann macht man sich unehrlich und das, also, ne, dann hat man, wenn man sozusagen, da muss man an Paulus denken, ne? Bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich auch verraten haben. So, und da muss man sich halt einfach ehrlich machen und sagen, das sind wir. Und wer sich damit nicht identifizieren kann, muss nicht zu uns kommen. Und die, die das gut finden, die sind herzlich willkommen. Nun, ich habe diese Diskussion immer mal wieder auch mit Kirchengemeinden, die sagen, ja, aber wir wollen doch alle Menschen erreichen. Und dann sage ich, nein, das könnt ihr nicht. Alle ist keine Zielgruppe. Gucken, wo seid ihr stark? Was könnt ihr gut? Wo habt ihr Lust zu? Wer ist bei euch in der Umgebung? Wen könnt ihr überhaupt erreichen? Das kann eine digitale oder eine analoge Umgebung sein. Das ist da tatsächlich gleich. Und dann müsst ihr wirklich gucken, wo sind wir stark? Was können wir? Worauf haben wir Lust? Denn ja, und dann muss man die Angebote entsprechend zuschneiden und auch bereit sein, nutzerzentriert zu denken und gleichzeitig nicht zu vergessen, wo man herkommt.
Ja, bin ich bei dir. Machen wir es mal eine Ebene persönlicher. Könntest du dir vorstellen, Teil einer Reihe digitalen Kirche zu sein? Was fasziniert dich an dem Gedanken? Was stößt dich ab?
Ich glaube, dass es keine digitale Gemeinschaft gibt, die irgendwann haptisch manifestiert. Klingt hochgestochen. Ich glaube einfach, dass die Menschen das Bedürfnis haben, wenn sie sich kennenlernen, irgendwann sich auch mal zu sehen und mal irgendwie zu treffen. Jedenfalls zum Teil. Zum Beispiel auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag, wo man dann irgendwie nicht dann, ne, alle, der ist alle 2 Jahre, das ist eine lange Zeit, in der man sich nur online trifft und dann kann man sich da vielleicht zusammenfinden. Teil der Leute. Ich kann mir aber definitiv vorstellen, als Teil einer digitalen Gemeinde zu sein. Ich bin nämlich zum Beispiel kein aktiver Teil einer analogen, so ein Gemeindehopper. Das ist auch berufsbedingt, dass ich eben versuche, auch viel verschiedenen Input mitzunehmen. Ich war jetzt beispielsweise 23, ich bin getaufter Lutheraner, war aber im katholischen Ostergottesdienst und bei kirchlichen Weihnachtsgottesdienst 2023. Weil ich das einfach, ja, weil mich aus verschiedenen Gründen das angezogen hat. Das war zum Teil organisatorische Gründe, also die Frage, wann ist überhaupt ein Gottesdienst? Oder eben auch ein Mensch, der sagte, komm doch mal bei uns vorbei. Und dann komme ich gerne mal bei euch vorbei. Ja, das ist tatsächlich, das finde ich interessant. Und in dem Zusammenhang kann ich eben auch sagen, ich habe auch schon mal eine rein digitale Osternacht gefeiert auf Instagram. Einem der Influencer, der da dann so eine, nachts um 5 wirklich mit einer Kerze ein kleines Osterfeuergebet und so eine halbe Stunde Andacht mit allen, die da waren, gemacht hat. Waren auch da 20 Leute. Das ist natürlich jetzt ein Hochfest, ne? Da ist klar, dass da das Interesse anders ist. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, aber ich glaube tatsächlich, was ich irgendwann hätte ich doch schon das Bedürfnis, so den einen oder anderen, die ein oder andere aus dieser digitalen Gemeinde auch mal in Person zu treffen.
Okay. Ja, einmal den Blick ganz
Ich kann
weit
ja auch noch
nach,
sagen, also was vielleicht noch interessant ist, ich glaube, dass sozusagen das Vehikel von Gemeinschaft, das beste Vehikel von digitaler Gemeinschaft etwas ist, wo man zusammen etwas schaffen oder zusammen interagieren kann. Das heißt, ganz konkret, Videospiele. Ich habe nicht umsonst Roblox gesagt, Roblox, Minecraft, Fortnite, das sind Erlebnisräume, wo man zusammen sich wiederfinden kann, wo man zusammen auch in einer verbalen Kommunikation miteinander interagieren kann. Es ist nämlich so, dass man ja ganz oft einfach nur miteinander redet, wenn man online ist, so wie hier jetzt auch, ne? Was wir tun ist, wir können uns über die Kamera angucken, wir können miteinander reden. Aber wenn man noch eine dritte Möglichkeit schafft, etwas zusammen zu bauen oder zusammen zu erreichen, also ein vom Spiel vorgegebenes Ziel oder eine Umgebung, in der man sich wie Minecraft auch gemeinsam betätigen kann, schafft das nochmal eine zusätzliche Form von Gemeinsamkeit, von Zusammengehörigkeit. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, der mich tatsächlich da auch nochmal zusätzlich ansprechen würde.
Ja, Dinge gemeinsam zu tun. Da
Genau.
bin ich bei dir. Das kann sein, gemeinsam Gemeinde zu gestalten. Oder auch, genau, wir haben angefangen damit, dass, bei der Bitterkirche, dass wir abwechselnd immer einmal im Monat Gottesdienst gefeiert haben und einmal im Monat einfach ein Community-Event hatten, wo wir dann Online-Spiele, Kreatives, oder Sonstiges gemacht haben. Genau. Ja. Wir werfen mal einen Blick ganz weit nach vorne. Fast forward. Sagen wir mal 2034, sind noch keine 25 Jahre in der Zukunft, sondern erstmal 10 Jahre nach vorne gedacht. Was sagst du in 10 Jahren? Wie haben hybride und digitale Gemeinden unsere Gemeindekirchenlandschaft verändert? Im besten oder auch im schlechtesten Fall?
Ich glaube, die erste Veränderung wird tatsächlich in den Räumen stattfinden, also in den physikalischen Räumen. Wir werden viel mehr Freiheit haben, Kirchenräume, die es sonst nirgendwo anders gibt, vielfältig zu nutzen, mit viel lockeren Bindungen als jetzt. Und da dann auch, also die zum Beispiel als Gemeinschafts-, als Versammlungsorte von digitalen Gemeinschaften auch zu nutzen. Ich glaube, dass wir im digitalen Bereich eine Rückbewegung erleben. Das ist, also 25 Jahre weiterzuwerfen ist ein bisschen schwierig, weil im Moment wir tatsächlich so eine Rückzugsbewegung von Social Media sehen, dass die jüngste Generation, also die jetzt schon, die jüngste Generation, die schon an Geräten sitzt, dass die langsam wieder zurückkommen, nicht so wie wir Millennials, das Digitale nur als Zusatz zu verstehen. Also dieses Versprechen des Volldigitalen aufgrund des bestehenden Überflusses an Informationen und an auch der schwierigen Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge, die sich im digitalen Raum eben im Moment Bahn breitet, dass die wieder dazu tendieren zu gucken, wo sind eigentlich meine echten Gemeinschaften? Ich würde immer sagen, auch eine digitale Gemeinschaft ist eine echte Gemeinschaft. Verstehe mich nicht falsch. Aber es gibt diese Suchbewegung hin zu, das sind meine Vertrauten, von denen ich weiß, die sind echt, die habe ich schon mal angefasst. Also denen habe ich schon mal die Hand gegeben. Da kann ich mich darauf verlassen, dass die sind, wer sie sagen, der sie sind. Und ich glaube, das wird ein ganz, ganz wesentliches Thema bleiben, auch in 25 Jahren, dass man wirklich sagen kann, ich bin der, der ich bin. Übrigens auch ein biblisches Wort, ne?
Ist so.
Dass man sich darauf verlassen kann, dass da der Gegenüber tatsächlich ein echter Mensch mit echten Ansichten, mit echter Gemeinschaft ist. Und nicht eine KI-generierte irgendwie Bauern, wer ist es, Honigfalle oder so, in die alle möglichen Leute irgendwie reintappen sollen. Weil das wird eine Herausforderung. Das wird jetzt schon eine Herausforderung, das wird nicht besser in den nächsten 20 Jahren. Und dann glaube ich, dass wir die digitalen Kanäle ganz stark noch viel stärker nutzen müssen, um die abnehmende Verbindlichkeit von Mitgliedschaft zu bedienen. Ja? Also, wir werden in 25 Jahren eine Kirche haben, die nicht mehr davon sagt, die nicht mehr sagen kann, wir haben hier, das sind unsere dann vielleicht noch 12 Millionen Mitglieder, sondern die wird sagen, das sind die Menschen, die wir erreichen, das ist der Teil dieser Menschen, die sich bei diesen Themen engagieren, das ist der Teil der Menschen, die zu diesen Festen kommen, das ist der Teil der Menschen, die noch in die physikalische Kirche kommen, das sind die Leute, die Kirchen erhalten. Das sind die Leute, die digital Musik machen. Also wir werden viel stärker in Interessensgruppen denken müssen, anstatt in dem jetzt schon überkommenen System, das wir in den Landeskirchen haben. Du wohnst hier, also gehörst du zu meiner Kirche. Das wird nicht mehr so sein.
Ja, spannend. Spannend. Erinnere mich an einen Podcast, den ich kürzlich gehört habe, The Pitch, wo genau junge Entrepreneure ihre Business-Ideen pitchen. Und einer hat dort so eine Art Airbnb for Churches gepitcht. Also die Vorstellung, dass im US-amerikanischen Raum Kirchen sozusagen zu einer nutzbaren Ressource wie Wohnungen es über Airbnb schon sind, werden. Spannende Vorstellung. Wir landen für jetzt mal, damit die anderen auch noch Chance zu Fragen an dich haben. Digitale Gemeinde für dich in einem Satz, wie würdest du das formulieren?
Eine digitale Gemeinde ist eine Ausdrucksform von Kirche, die ihre spirituellen gemeinsamen Handlungen online ausübt.
Alle Informationen zu Cloudkirche und auch die Termine für unsere nächsten Meetups findet ihr unter cloudkirche.de. Danke für dein Interesse. Digital und Real ist der Podcast der Region Digital von der Allianz Mission. Alle Informationen unter allianzmission.de/regiondigital.